Grüß Gott aus München. Heute sprechen wir über Reisen in Pandemiezeiten. Welche Möglichkeiten haben wir heute zu reisen? Das sind Thomas Stender in München
und Jörg Albrecht in Köln.
Wir werden ja heute mit Newslettern und täglich wechselnden Nachrichten zu dem Reisen, zur Situation im In- und Ausland geradezu überspült, und wir versuchen Klarheit im Wirrwarr dessen zu finden, was möglich ist und was nicht möglich ist. Welche Destinationen sind sicher und welche Test- und Impfbedingungen gibt es? Es war ganz interessant. Ich habe mich neulich mit einem Geschäftspartner von uns unterhalten, einem Online-Veranstalter, und gefragt nach Buchungsinteresse. Jetzt gerade mit Blick auf den Frühsommer war ich überrascht zu hören, dass Inseln wohl im Moment sehr stark gefragt sind, also etwa Malediven oder auch die Karibik. Die Nachfrage für europäische Destinationen dagegen sehr, sehr verhalten. Wie sieht es denn etwa aus, wenn wir auf Japan blicken?
Also das Interesse für Japanreisen ist da grundsätzlich. Es trudeln Buchungen ein für den Herbst und für nächstes Jahr, aber wir dürfen noch nicht nach Japan reisen. Und ich glaube, das ist im Moment der ganz große Knackpunkt. Um es gleich vorneweg zu sagen, es besteht zurzeit in Deutschland keine Reisebeschränkung. Das heißt, man darf schon reisen, aber es wird von Reisen abgeraten. Das heißt aber nicht, dass man nicht reisen dürfte. Innerhalb Deutschlands kann man aber de facto nicht reisen, weil Hotels, Pensionen und auch Ferienwohnungen nicht gewerblich vermieten dürfen. Einzige Möglichkeit fürs Reisen ist zurzeit für Geschäftsreisende, die das dann auch darlegen müssen. Ich habe zum Beispiel heute mal versucht, über Airbnb eine Ferienwohnung zu mieten. Das ist möglich, aber der Gastgeber muss dann prüfen, ob ich tatsächlich geschäftlich unterwegs bin. Das liegt natürlich im Ermessen des Gastgebers, ob er das macht. Aber grundsätzlich als touristische Reise wäre es nicht erlaubt.
Interessant. Da blicken wir also schon gleichzeitig ein Stückchen weiter südlich. Griechenland lässt hoffen. Ja, von Griechenland hören wir jetzt, dass die Hotels dort wieder ab Mitte Mai öffnen dürfen sollen.
Da liegt Griechenland dann auf derselben Linie wie Israel. Auch Israel will ab Ende Mai wieder öffnen, allerdings nur für Gruppen. Und alle Gruppenmitglieder müssen zweimal geimpft sein, müssen einen negativen PCR-Test vorweisen und einen Antigen-Test. Und dann wäre die Einreise in einer Gruppe möglich. Das hat mir eine Sprecherin von Dr. Augustin Studienreisen, die sich auch unter anderem auf Israel spezialisiert haben, mitgeteilt. Sie sagte auch, die Local Guides, also lokalen Reiseleiter vor Ort, die freuen sich natürlich irre auf die Gäste. Es ist ja im Moment gar keine Reise, konnte stattfinden. Und wenn dann Israel tatsächlich öffnet, dann sollen auch alle Besichtigungspunkte offen sein. Also es soll möglicherweise mit Maske, aber es soll eine klassische Studienreise, eine Rundreise in Israel ab Ende Mai möglich sein.
Das klingt doch positiv. Das ist ja auch immer wieder wichtig im Zusammenhang mit der Frage zu sehen, ja, was passiert eigentlich nach der Rückreise? Zumal ja jetzt gestern bekannt geworden ist ein Urteil des Verwaltungsgerichts Frankfurt, demzufolge Reiserückkehrer, und das gilt jetzt weniger Israel, sondern eben Risikogebiete nach ihrer Rückkehr nicht mehr in Quarantäne müssen, wohlgemerkt nach ihrer Rückkehr nach Frankfurt, wenn sie bereits zweimal geimpft wurden.
Ja, das ist natürlich ein wegweisendes Urteil, auf das wir auch lange gewartet haben. Das ist ja die Frage, dürfen bereits doppelt Geimpfte mit anderen Privilegien reisen, was in meinen Augen auch durchaus Sinn ergeben würde. Im Moment sieht es so aus, dass man, wenn man wieder nach Deutschland einreist, das ist ein bisschen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, eigentlich in Quarantäne muss. Und das gilt für entweder Virusvariantengebiete, das betrifft in erster Linie Länder des südlichen Afrikas, da muss man sich dann 14 Tage lang in Quarantäne begeben. Und es betrifft Hochinzidenzgebiete, Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht da jeden Tag eine sehr, sehr umfangreiche Liste mit Ländern. Nahezu alle Urlaubsländer sind darauf zu finden. Die sind in Hochrisikogebiete, Risikogebiete, Hochinzidenzgebiete und so weiter eingeteilt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht einfach zu durchschauen. Man wandert von einer Seite zur nächsten, von einer Verordnung zur nächsten Verordnung. Ich denke, summa summarum kann man sagen, wer eine Urlaubsreise jetzt antritt, sollte die Quarantänezeit nachher mit einplanen, also 10 bis 14 Tage. Man darf auch nicht vergessen, dass sich der Status solch eines Landes ja während meiner Urlaubsreise verändern kann. Es kann ja sein, dass ich in ein Risikogebiet reise und nach meiner Rückkehr ist es aber zu einem Hochinzidenzgebiet geworden. Also die 14 Tage danach sollte man einplanen, die muss ich mir einfach frei halten. Also aus einem zweiwöchigen Urlaub muss ich 4 Wochen Zeit einplanen. Wichtig dabei ist, diese Quarantänezeit am Ende ist nicht etwa Krankenzeit, die mein Arbeitgeber mir noch vergütet oder die Krankenkasse, sondern das geht auf meine eigenen Kosten. Sollte ich also wieder zur Arbeit müssen und dann die Quarantänezeit einplanen oder in die Quarantäne gehen, werde ich für diese Zeit kein Gehalt bekommen. Das muss man im Hinterkopf behalten.
Es sei denn, die Rückkehrer haben die Möglichkeit, im Homeoffice ihre Quarantäne zu verbringen. Das muss natürlich dann vorab mit dem Arbeitgeber abgesprochen sein.
Stimmt, Homeoffice sollte im Prinzip kein Problem sein. Oder bester Fall wäre natürlich, wenn ich gar nicht arbeiten muss, wenn ich schon in der Rente bin, dann kann ich mir die Zeit natürlich anderweitig einplanen. Aber man sollte vielleicht nicht 2 Reisen hintereinander wegplanen oder ein wichtiges Ereignis gleich nach der Reise legen. Übrigens als kleiner Tipp, da die offiziellen Seiten meiner Meinung nach mit Informationen überschüttet sind und es sehr schwierig ist, alle Informationen rauszusuchen, der ADAC bietet auf seiner Online-Seite wirklich eine sehr gute Zusammenfassung, was Reisende und Reiserückkehrer beachten müssen. Gut zusammengefasst, verständlich, hochaktuell, kann ich da jedem nur ans Herz legen.
Und darüber hinaus natürlich auch die jeweils tagesaktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes zu den einzelnen Ländern habe ich ja jetzt neulich auch mal gesehen, nachgeschaut, wie die Situation Dubai ist. Denn Dubai galt ja dann schon vor 2 Monaten erstmals als der Tipp, eine Reise, eine Urlaubsreise mit einer Impfreise zu verbinden, wie auch immer man zu diesem Thema stehen mag. Aber jetzt sah ich eben vorgestern, dass Dubai inzwischen zum Risikogebiet erklärt wurde und das Auswärtige Amt von Reisen dorthin abrät. Es sei denn, man ist 2-mal geimpft und kann dann nach der Rückkehr nach Frankfurt wohlgemerkt auf die Quarantäne verzichten.
Ja, wobei das Urteil Frankfurt, da muss man noch aufpassen, zunächst nur für diejenigen gilt, die auch geklagt hatten. Das ist also noch nicht allgemeingültig. Ja, was man nicht vergessen darf, ist, bevor wir uns ein fremdes Land anschauen, steigen wir normalerweise in den Flieger. Und das ist, glaube ich, im Moment an den Flughäfen eine relativ komplizierte Angelegenheit mit Reisepässen, Impfpässen, PCR-Nachweisen. Tom, du hast dich da, glaube ich, mit beschäftigt und es scheint eine Lösung zu geben.
In der Tat. Wir hören ja jetzt seit einiger Zeit von dem Corona-Impfpass. Und da hören wir von der IATA, das ist ja die internationale Vereinigung von Fluggesellschaften und auch Reiseveranstaltern, dass es gegenwärtig ein Pilotprojekt gibt mit insgesamt 20 Fluggesellschaften, um einen Travel Pass zu testen. Was hat es mit dem Travel Pass auf sich? Es handelt sich um einen elektronischen Pass, der über einen zertifizierten QR-Code auf dem Smartphone der Reisenden gespeichert wird, weil sich herausstellt, dass die Bearbeitung von Ausdrucken von Impfungen oder Testungen viel zu arbeitsaufwendig ist, die Airlines viel zu viel Bodenpersonal beschäftigen müssen und deswegen eben die Bestätigungen von Buchungen über
die elektronischen Daten erfolgen sollen und überhaupt erst Buchungen von Flügen bestätigt werden sollen, wenn also alle Daten elektronisch vorliegen. Ist gut nachvollziehbar, macht Sinn und erlaubt natürlich den Airlines da auch einen viel, viel dichteren und verlässlicheren Überblick über alle benötigten Daten, sodass das jetzt im Anlauf ist und die Testphase Anfang Mai abgeschlossen sein sollen, wieder Näheres dazu hören, um eben auf diesem Wege Flugreisen und Fernreisen jetzt dann auch sehr viel schneller abwickeln zu können.
Und ich habe gesehen, da sind auch die ganz großen Airlines dabei. Also Swiss will es ausprobieren, wozu dann später ja Lufthansa und Austrian Airlines gehören wird. Die ANA, die All Nippon Airways ist dabei. Dann habe ich Emirates gesehen, die sind mit dabei. Also du hattest ja 20 angesprochen, namhafte Fluggesellschaften, die da mitmachen werden. Also das könnte tatsächlich eine Erleichterung werden.
Ja. Sicherlich. Und das sind ja auch die Airlines, mit denen viele etwa aus Deutschland reisende Touristen dann die jeweiligen Länder fliegen. Wenn wir jetzt von Flugreisen sprechen, welche Stornobedingungen räumen denn Airlines oder auch Hotels gegenwärtig ein? Wie ist da im Moment der Kenntnisstand?
Also was die Stornobedingungen angeht, ein ganz großes Thema. Bei den Fluggesellschaften hat sich ehrlicherweise, muss man sagen, nicht viel geändert. Wer heute einen Flug bucht, muss ihn immer noch komplett vorab bezahlen. Und es hängt dann ein bisschen davon ab, in welcher Buchungsklasse man gebucht hat, ob man stornieren darf, ob es nur gegen Gebühr geht, ob man umbuchen darf oder nur gegen Gebühr. Die Lufthansa-Gruppe hatte sich da zunächst relativ kulant gezeigt. Das wird aber sicherlich Stück für Stück wieder mehr zurückgefahren, sobald es weiterhin Reisen gibt. Da muss man sehr genau ins Kleingedruckte schauen. Allerdings, man geht definitiv immer in Vorleistung. Einfacher ist es, wenn man das Ganze über einen Reiseveranstalter bucht, weil man dann unter diesen Schutz der Pauschalreise fällt. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Flug und ein Hotel dazugehören, hat man schon eine Pauschalreise und ist in Deutschland viel, viel besser abgesichert, als wenn man beides einzeln buchen würde. Die Frage ist ja auch, sollte man jetzt schon buchen? Wartet man ab oder sollte man buchen? Meine persönliche Meinung ist ja, man sollte buchen, um sich einfach die guten Preise und die guten Plätze zu sichern. Fast alle Reiseveranstalter werben mit sehr kulanten Stornierungsbedingungen. Ich habe mir das bei Studiosus zum Beispiel angeguckt. Wer dort eine Reise bucht, muss keine Anzahlung leisten und kann bis 30 Tage vor Abreise noch gratis stornieren oder umbuchen oder sogar bei einem positiven PCR-Test noch 72 Stunden vor Beginn der Reise. Und viele andere Reiseveranstalter haben sich daran ein Beispiel genommen und auch diese 30 Tage eingehalten. Aber ganz wichtig, immer in die allgemeinen Geschäftsbedingungen schauen, immer schauen, was ist gerade der Stand der Dinge zu dem Zeitpunkt, zu dem ich buche. Aber bei den meisten kann man eigentlich davon ausgehen, dass man im Moment sehr, sehr risikolos buchen kann. Denn, und das ist ja die Aussicht auf das kommende Jahr, wenn wir wieder reisen dürfen, dann werden wir mit großer Sicherheit einen riesen Run auf alle Destinationen spüren. Die Preise werden anziehen und vieles wird ruckzuck ausgebucht sein. Und deswegen lieber jetzt schon mal die Plätze sichern, völlig risikolos, und dann ist man schon mal ganz gut gewappnet für den Sommer, für den Herbst oder für das nächste Jahr. Wenn wir jetzt über Stornos sprechen, sprechen wir gerade über die Stornobedingungen für den Reisenden. Tom, du bist auch Reiseveranstalter. Wie sieht denn das bei dir aus? Wie ist das denn für dich im Geschäft mit diesen Stornos?
Sehr durchwachsen. Viele Hotels, gerade in den Urlaubsregionen wie Bayern oder Österreich, Seengebiet, östlich von Salzburg, sind nicht so willens, wie wir es gerne hätten, hier gleichbleibende Zimmerraten etwa für das zweite Halbjahr 2021 anzubieten, geben sich bedeckt, weil sie eben damit rechnen, dass es möglicherweise dann ab Sommer, Juli, August zu einem enormen Buchungsrun kommt und daher natürlich die höchsten Zimmerpreise ausreizen wollen. Andere wiederum geben geben sich da kulanter. Es hängt so ein ganz ein bisschen auch davon ab, wie Saison heiß ja die jeweiligen Standorte der Hotels sind. Ich habe jetzt etwa vor wenigen Tagen im Gespräch mit unserem Geschäftspartner gehört, dass gerade mit Blick auf Fernreisen wohl die Leistungspartner sehr, sehr kulante Stornobedingungen einräumen, sogar bis zu 3 Tage vor Ankunft noch kostenlos storniert werden kann, weil die sehr wohl wissen, dass sie natürlich in einer ganzen anderen Verzahnung von Schritten für die Durchführung einer solchen Reise dann eingegliedert sind. Also sehr durchwachsen. Insgesamt, so unser Eindruck, geben sich die Hotels Mühe, auch da wirklich kulante Bedingungen zu schaffen. Wir denken, dass sich so je länger sich überhaupt die Öffnung hinzieht, umso mehr die Kulanz auch steigen wird, weil dann die Hotels natürlich auch Interesse haben, mit anderen Veranstaltern für Geschäft zu sorgen.
Und im Gegensatz könnte das natürlich auch heißen, sobald die Lockerungen wieder in Kraft getreten sind, wir wieder reisen können, werden auch die Kulanzregelungen wieder fallen, wieder sinken und die Preise anziehen, weil, wie gesagt, die Plätze wahrscheinlich sehr schnell ausgebucht sein werden.
Das steht zu befürchten. Ich teile da deine Einschätzung, dass im Zuge einer sozusagen explosiven Zunahme der Reisetätigkeit dann ja wieder die alten Stornofristen gelten und verständlicherweise sich die Hotels absichern wollen, weil wir davon ausgehen müssen, dass die Nachfrage die Kapazitäten übersteigt. Und ich sehe es ganz ähnlich wie du, dass wieder zu einem ganz, ganz schnellen Wiederbelebung des Geschäfts kommen werden. Vor allem dann, wenn ein großer Teil der Menschen in den jeweiligen Ländern auch geimpft sein werden.
Was glaubst du denn, was werden die großen Ziele für nächstes Jahr und 2023 werden?
Das ist eine sehr gute Frage, Jörg. Habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht. Ich denke, dass wir da vielleicht so einen Sogeffekt erleben werden, gerade mit Blick auf die jetzt gut gebuchten und auch bereisbaren Ziele, wie die Inselwelten sind. Wenn ich jetzt an deine Destination Japan denke, glaube ich, dass es da auch eine große, riesige Nachfrage geben wird, gerade durch die Olympischen Spiele, durch die natürlich Tokio und Japan jetzt im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit stehen werden und viele, viele sicherlich bedauern, dass sie da eine Reise nicht mit dem Besuch der Spiele verbinden konnten. Also das wird zunehmen. Und ich denke auch, dass USA-Reisen, habe ich mich neulich mit einem Spezialveranstalter für die USA unterhalten, zunehmen werden, weil ja in den letzten 4 Wochen allein schon 200 Millionen Impfdosen verabreicht worden sind. Und die USA auch eine große Kampagne zur Entwicklung touristischen Potenzials plant ab Herbst dieses Jahres. Und in Europa, denke ich, werden wir zwischen Ostsee und den Alpen auch wieder große Nachfrage beobachten dürfen. Wie schätzt du denn so die Trends? Wir sprechen ja gerade eigentlich von Trends oder von neuen Zielen, die von Interesse sein könnten, ein.
Zu den Zielen kann ich keine gute Einschätzung abgeben, aber ich kann zu Reiseformen eine Einschätzung abgeben. Ich glaube, dass die großen Busreisen, die 38-Personen-Platzreisen, dass die so langsam zu einem Ende kommen werden. Ich denke, es wird mehr auch an Nachhaltigkeit gedacht, aber auch an kleinere Reisegruppen. Mit Nachhaltigkeit meine ich jetzt nicht nur CO2-Abdruck und sozial engagiertes Reisen, sondern auch nachhaltig für meinen eigenen Kopf. Das heißt, ich will intensiv erleben, was in einem Land passiert, wenn wir jetzt mal von einer Rundreise sprechen. Und das geht oft nur in einer kleinen Gruppe und das geht mit guter Betreuung einfach. Natürlich wird es immer noch die klassischen Sommerziele geben mit Strand und Pool und Hotelbuffet. Aber was die geführten Rundreisen angeht, denke ich, dass die kleinen Gruppenreisen oder auch die Individualreisen mit einem Experten an der Seite zunehmen werden. Und nachdem wir nun 2 Jahre nahezu nicht reisen konnten, wird auch das Budget steigen. Also das, was ich in 2 Jahren Urlaub ja gespart habe, das bin ich eigentlich auch bereit, jetzt für die nächste große Reise auszugeben. Und die muss dann allerdings auch perfekt werden. Also da gibt es auch keine Kompromisse, da leiste ich mir dann auch was. Und ich glaube, das ist der nächste Trend, den wir erleben werden.
Damit sprichst du mir aus dem Herzen. Also gerade nachhaltig im Sinne von qualitativ hochwertigen, individuell ausgeprägten Reisen, das wird sicherlich auch die Zukunft für viele Menschen bedeuten, die Alternativen suchen.
Zu lange warten nützt nichts. Also etwas auf die lange Bank schieben, haben wir jetzt gelernt in der Krise, hat keinen großen Wert. Vielleicht kommt man dann gar nicht mehr dazu, seine Traumreise dann doch mal zu machen. Also dann lieber jetzt oder so schnell wie möglich und dann noch von den Erinnerungen lange zehren. Aber die müssen dann eben auch intensiv sein. Tom, vielen Dank, dass du mich zum Podcast eingeladen hast. Und wir hören uns dann wieder auf 66 oder schreiben in unserem Blog.
Das machen wir. Jörg, bis dann. Tschüss.
Tschüss.